Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Diese Woche mit Dr. Jan Michalski und Christoph Martin.
Herzlich willkommen bei Jede Stimme zählt, dem Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mein Name ist Dr. Jan Michalski. Ich bin promovierter Linguist und mein Spezialgebiet ist die kommunikative Empathie und die Wirkung der Stimme. Und ich arbeite als Lehrer an einer Pflegeschule, an einer Berufsfachschule für Pflegekräfte in Sieke, als Lehrer für Deutsch und Kommunikation und Werte und Norm. Und ich bin heute euer Host, denn wir haben wieder eine kleine Sonderfolge, denn mein wundervoller Co-Host Isabella Herzig ist heute nicht dabei. Stattdessen habe ich den nicht weniger wundervollen Christoph Martin wieder bei mir zu Gast. Christoph, magst du den von unseren Zuhörern und Zuschauern, die dich noch nicht kennen, einmal ganz kurz erzählen, wer du bist?
Ja, in aller Kürze, genau. Danke, Jan. Ich bin seit 20 Jahren im Pflegeberuf tätig, anfänglich in der direkten Versorgung als Krankenpfleger und habe mich dann weitergebildet im Managementbereich und zuletzt weitergebildet im pädagogischen Bereich und bin jetzt mit dir zusammen an dieser Berufsfachschule für Pflege tätig hier im Landkreis Diepholz. Landkreis Diepholz.
Ja, wunderbar. Also Christoph, du bringst reichlich Erfahrungen aus der Praxis in der Pflege mit dir, auch im Managementbereich und jetzt auch eben im pädagogischen. Und da arbeiten wir jetzt ja seit ein bisschen über 2 Jahren jetzt zusammen. Und Christoph war jetzt schon zweimal hier und wir haben ganz viel darüber geredet, was können eigentlich so Menschen, die nicht aus dem Pflegeberuf kommen, eigentlich über Pflege lernen, gerade was emotionale Intelligenz, Empathie und eben auch die kommunikative Wirkung angeht. Und man kann so ein bisschen die beiden Folgen, die wir bis jetzt hatten, so als Intro für die heutige Folge verstehen. Denn was Christoph und ich unter anderem in unserer Arbeit an der Pflegeakademie entwickelt haben, ist, wir sind immer noch so ein bisschen dazwischen, zu sagen, es ist eine Kommunikation, ein Kommunikationsmodell, ein Kommunikationskonzept. Du verwendest gerne ja auch noch das Wort Manifest und ich verwende gerne das Wort Philosophie. Und das soll eben auch schon, das deutet darauf hin, was das eigentlich ist, was wir da zusammen gemacht haben. Und da haben wir jetzt über die letzten Jahre meine Erfahrung aus der Forschung mit deiner reichhaltigen Erfahrung aus der Praxis verbunden. Und es war in erster Linie ein Ansatz, um eben die Kommunikation von Pflegekräften zu schulen, unsere Auszubildenden auf den kommunikativen Alltag vorzubereiten. Und wir merken jetzt aber immer mehr, auch gerade durch das Feedback darüber hinaus, außerhalb der Pflegebubble, dass es ein Kommunikationsansatz ist. Und ich zitiere dich da immer gerne, das, was du letztes Mal am Ende des Workshops gesagt hast, wenn alle Menschen nach der offenen Hand kommunizieren würden, dann hätten wir Weltfrieden. Und ich finde das immer so einen schönen polemischen Einstieg. Und bevor wir uns damit beschäftigen, was ist eigentlich die offene Hand? Was heißt eigentlich Kommunikation mit der offenen Hand? Würde ich dich gerne einmal so als emotionalen Impuls fragen. Wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile daran. Was ist für dich, so was bedeutet für dich dieses Modell, diese offene Hand?
Okay, ja, die Bedeutung des Modells würde ich mal beschreiben als ein Sammelsurium aus all dem, was wir an wichtig empfinden im Rahmen von Kommunikation und vor allem gelingender Kommunikation. Also wir haben uns ja damit beschäftigt, wie kann ich Kommunikation auf verschiedenen Ebenen durchführen. Professionell durchführen. Wir haben ja letztes Mal auch schon über therapeutische Kommunikation und so weiter gesprochen. All diese Dinge spielen ja eine große Rolle. Und wie kann ich das jetzt bewusst machen? Und wir haben ja gemerkt, in der Theorie wird ganz viel über Kommunikationstechniken gesprochen. Sagen wir mal aktives Zuhören oder gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Und wir haben aber auch gemerkt, dass sich die Auszubildenden ganz schwer damit tun, das wirklich umzusetzen. Also es geht ja gar nicht darum, das zu verstehen. Das ist gar nicht so komplex. Aber das wirklich anzuwenden und in den Alltag zu integrieren, bedarf ja immer irgendwie eines Theorie-Praxis-Transfers und der Anwendung in der Praxis und der Übung. Und da haben wir ja schon gemerkt, dass das eine Riesenhürde ist. Also es ist sowieso immer schwierig, Theorie-Praxis-Transfer vernünftig durchzuführen. Aber in dem Fall noch mal schwieriger, noch größere Hürde, weil die meisten Menschen das halt einfach gar nicht bewusst machen. Ja, und da haben wir uns ja überlegt, wie Wie kann man das irgendwie gut hinkriegen und was gehört da eigentlich alles zu? Ja, und irgendwann ist dann dieses Konzeptmodell Manifest entstanden, ne? Wir haben ja gerne über Manifest gesprochen, müssen aber, glaube ich, schon, wenn wir jetzt mal ehrlich mit uns selbst sind, sagen, es ist ein Konzept am Ende wahrscheinlich eher, wenn wir da mal von der Wortherkunft sprechen wollen, weil uns ja vor allem daran gelegen ist, dass wir diese ganzen Ideen handhabbar und umsetzbar machen. Und ja, das würde ich sagen, so könnte man es ganz gut zusammenfassen.
Du bist ja jetzt super schon von zwei unterschiedlichen Richtungen gekommen, dass wir auf der einen Seite das Problem in Anführungszeichen haben, wenn ich nur die wunderbar handhabbaren Techniken lerne, dann fehlt mir irgendwas dahinter, weil die Techniken unterfüttert werden müssen von dem, worüber wir ja auch hier schon oft gesprochen haben, von der Haltung, von der Einstellung dahinter. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir diese Haltung, Einstellung und diese Herausforderung, dass wir diese Haltung, Einstellung haben und die Frage ist, wie machen wir die handhabbar? Und genau das ist es, wo ich auch eben den großen Vorteil von der offenen Hand sehe, das miteinander zu verbinden, Technik haltungsbasiert zu machen und Haltung gleichzeitig technisch umsetzbar zu machen.
Genau, ja.
Und
Also
ja.
auch unser Schlagwort, was wir in den Fortbildungen auch bisher genutzt haben, so dieses Haltung vor Technik. Ich glaube, das sagt halt auch nochmal ganz viel. Es geht nicht darum, eine Technik zu lernen, ein Konzept zu lernen, sondern sich da so intensiv mit zu beschäftigen, dass man dadurch eine Haltung gewinnt zu dem Thema.
Genau. Dadurch kann man offene Hand quasi mehr so als Haltungstraining, als Einstellungstraining betrachten. Und das passt natürlich super zu den Themen, die wir hier auf dem Podcast auch schon hatten, weil Isabella und ich auch immer wieder genau darüber reden, dass wir sagen, die Haltung muss eigentlich darunter liegen, muss zuerst entwickelt werden. Und ich habe gerade ein super schönes Beispiel, was sich das gerade in den letzten Wochen ergeben hat, dass ich mit einem Kumpel darüber geredet habe, der gerade versucht, diese Techniken anzuwenden, um Beziehungskonflikte zu entschärfen und kam total frustriert und sagte so, ich habe jede Technik angewendet, ich habe aktives Zuhören gemacht und meine Bedürfnisse artikuliert und sowas und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist einfach nur schlimmer geworden und meine Freundin hat gesagt, du klingst wie so ein Apparat, der das einfach nur wiedergibt und wo ich dann auch nur gedacht habe an der Stelle so, ja, genau das ist es. Wenn ich die Techniken einfach nur anwende, ohne verstanden zu haben, warum die Technik eigentlich, warum ich die anwenden sollte, was die Idee dahinter ist, die Idee hinter eines aktiven Zuhörens, die Idee hinter einer gewaltfreien Kommunikation. Denn es ist halt, ja, im Endeffekt nur das, ich plapper irgendwas nach, ich habe irgendwelche schönen Phrasen, die aber im Endeffekt dann einfach auch nur wie eine gelernte Technik aussehen.
Ja, ganz genau.
Gut, dann lass uns doch mal die Leute nicht weiter auf die Folter spannen und mal einsteigen und zu sagen, was heißt das eigentlich, nach offener Hand zu kommunizieren? Und die Idee dahinter ist ja erstmal warum heißt es denn offene Hand? Ja, weil wir gesagt haben, die Basis überhaupt das, und wir kommen ja aus dem Bereich Praxisanleitung zum Beispiel und Pflege, sie sagen, die Basis für eine gute Pflege ist, dass erstmal eine Beziehung da ist, dass eine Beziehung zwischen dem Pflegenden und dem Pflegeempfänger, dem Pflegeempfängerinnen da sind. Die Basis für eine gute Praxisanleitung ist eine Anleitungsbeziehung, dass da in irgendeiner Form eine Beziehung stattfindet, eine Verbindung stattfindet zwischen dem Ausbilder, der Ausbilderin und den Auszubildenden. Und dass das sich eigentlich überall in unserer kommunikativen Haltung widerspiegeln muss. Dass es nicht darum geht, nur unseren Stoff rüberzubringen oder nur unsere Botschaft irgendwie beim anderen zu vermitteln, sondern dass damit überhaupt irgendeine Botschaft vermittelt werden kann, muss erstmal dieser Kanal da sein, diese Verbindung. Und da haben wir gesagt, das ist die Beziehung. Und deswegen brauchen wir eine Art der Kommunikation, die diese Beziehung in den Vordergrund stellt, diesen Pakt, den wir miteinander haben. Und da sagen wir, das ist quasi dieser Face-Pakt, dass wir sagen, ich habe mein Image, was ich wahren möchte, mein Bedürfnis nach Autonomie und Wertschätzung und du hast das. Und in dem Moment, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass du Interesse daran hast, dieses Bedürfnis zu wahren, funktioniert Kommunikation nicht. Das heißt, wir brauchen eine Möglichkeit zu kommunizieren, die maximal wertschätzend, raumgebend, gesichtsschonend für den anderen ist. Und das ist es, was die offene Hand ist. Wir reichen jemandem die Hand, anstatt mit der geballten Faust dazustehen. Und das ist ja das, was wir gesagt haben, so, wir sind in einer Situation, ist ein bisschen angespannt, ist möglicherweise auch Unsicherheit, Konflikt da. Wir spannen uns erstmal an, die Hand geht zu. Und damit wir aber offen miteinander kommunizieren müssen können, muss die Hand erstmal aufgehen. Und das ist die Metapher, die ja dahinter steckt.
Ja, ganz genau. Das ist, hat sich ja so ein bisschen entwickelt und war gar nicht so vordergründig der Urschleim des Ganzen, aber es ist eine wunderschöne Symbolik dahinter, würde ich auch sagen. Und durch das einzelne Öffnen der Finger und den einzelnen Bereichen, die offene Hand sozusagen über die Finger vermittelt, können wir sozusagen die Hand öffnen, in erster Linie uns dadurch dem anderen zuwenden und wenn wir das jetzt weiterspinnen, jemandem halt genau die offene Hand reichen, ne? So im klassischen Sinne, jemandem die Hand zu reichen. Genau.
Ja, und da ist jetzt die Frage, wie machen wir das denn? Also für alle, die da draußen jetzt zuhören, um das eben auch handhabbar zu machen, also ihr merkt, ihr kommt in eine Situation, Kommunikation mit dem Kunden, Kommunikation mit den Kollegen, mit dem Vorgesetzten, als Vorgesetzter eben, als Führungskraft, Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Und ihr merkt, die Situation ist gerade nicht hundertprozentig reibungslos. Das ist schon mal der erste Punkt, den wir brauchen. Man muss erstmal merken, die Hand ist nicht offen. Also irgendwas ist gerade im Raum, irgendwas ist gerade in dieser Beziehung, was dazu führt, dass ich nicht mich voll in diese Beziehung reingeben kann, weil irgendwas in mir sich anspannt und die Hand geht zu. Und der erste Punkt ist eben erstmal zu merken, huch, die ist ja gar nicht offen. Ja, ich kann dem anderen gerade gar nicht kooperativ die Hand reichen, weil irgendwie ein Finger oder schlimmstenfalls eben alle Finger zu sind und ich da mit der Faust stehe. Und dann muss ich die erstmal aufmachen. Und da haben wir 5 Finger und das sind unsere 5 Schritte. Und die wollen wir jetzt einmal zusammen ganz, ganz oberflächlich, aber so, damit ihr eine Idee dafür von bekommt, mal zusammen durchgehen. Ja, Christoph, möchtest du den Anfang machen?
Ja, gerne. Also im Grunde ist der Anfang, der gesetzt werden muss, immer, haben wir gesagt, dass man seine Biases checkt. Also welche automatischen Zuschreibungen habe ich einer Person gegenüber? Welche Stereotypen, die ich in einer Person sehe zum Beispiel? Und wenn ich mir dessen bewusst werde, es geht ja gar nicht darum, wenn wir in diesem Schubladenbild noch machen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jemanden aus der Schublade heraushole, sondern mir dessen bewusst mache, dass ich ihn in eine Schublade gesteckt habe. Und welche Schublade ist das? Das wäre so der erste Schritt. Und ich glaube, das ist auch mit der schwierigste Schritt. Erstmal, weil es der erste ist, weil du gerade schon sagtest, ich muss mir am Anfang erstmal klar werden darüber, dass irgendwie die Hand zugeht. Und der Schritt von die Hand ist zugegangen und ich mache mir jetzt ganz bewusst mal Gedanken darüber, gibt es irgendetwas, irgendeinen Grund, warum ich jetzt diese Hand geschlossen habe? Im Kontext von, habe ich irgendeine automatische Zuschreibung dieser Person gegenüber? Hat sie mich schon fünfmal zu einem gewissen Thema, ich sag mal, geärgert oder was auch immer, hat mich das irgendwo in irgendeiner Form gestört oder ja, auch so Dinge wie geschlechtsspezifische Zuschreibungen, ja? Also dass ich mir dem wirklich bewusst mache, woran kann das jetzt liegen, dass ich meine Faust geschlossen habe? Kann das daran liegen, dass diese Person gewisse Schubladen in meinem Denken ja, nicht geöffnet hat, aber ich sie sozusagen in diese Schubladen gesteckt habe. So. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen ergänzen. Du hast ja auch nochmal eine sehr spezielleren Zugang zu den Biases.
Ja, ich finde, das ist für mich das auch, wo die offene Hand halt so super ist, dass ich gesagt habe, ich komme ja eigentlich aus diesem rein linguistischen Bereich durch meine ganze Herkunft durch meine fachliche Ausbildung und bin eigentlich durch den Lehrerberuf erst in diesen ganzen Werte- und Normenzweig reingerutscht und habe das ja jetzt erstmal die ersten Jahre getrennt unterrichtet als zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Ich habe auf der einen Seite Deutsch, da mache ich Kommunikation, und ich habe auf der anderen Seite Werte und Normen, da mache ich Ethik und Weltanschauung und sowas. Und diese Idee, dass du das eigentlich gar nicht getrennt machen kannst, dass du Persönlichkeit und Reflexion gar nicht machen kannst, ohne auch Gesellschaft gar nicht machen kannst, ohne Kommunikation, und Kommunikation aber gar nicht machen kannst, ohne Selbstreflexion. Das hat für mich erstaunlich lange gebraucht, um zu merken, dass ich nicht nur die beiden Themen miteinander verbinden kann, sondern dass es zwangsläufig notwendig ist, die miteinander zu verbinden. Und ja, da kommt jetzt dieser Bias-Bereich auch rein. Und du hast das schon schön gesagt, dass du sagst, es sind eben automatische Zuschreibungen. Das ist nichts, wo wir drauf gucken und wir reflektieren das durch und sagen, der kommt jetzt in die Schublade und der kommt jetzt in die Schublade, sondern das macht unser Gehirn ja automatisch. Und das ist ja eben das Fiese an diesen Biases, an diesen kognitiven Verzerrungen, wie es ja auch mal manchmal genannt wird, dass das alles im Hintergrund abläuft. Und wir werden, außer durch viel Training, erstmal nicht merken, huch, da habe ich einen Bias, sondern wir merken meistens erst, wenn die Kommunikation schon ins Stocken geraten ist, dass wir eine Verzerrung hatten, eine Annahme über die Kommunikation hatten, die dahinter liegt. Und genau,
Vielleicht kann
du
ich
hast.
nochmal da kurz
Ja,
einsteigen.
bitte.
Wir haben ja auch gesagt, Haltung vor Technik. Und das heißt ja auch, da sind wir uns ja auch ganz im Klaren darüber, dass ich in dieser Situation nicht von null starten kann mit dieser Technik. Also ich kann diese Technik offener Hand nehmen und einfach in einer Situation anfangen damit. Es funktioniert nicht. Ich brauche die Haltung offener Hand. Also es ist ja im Grunde die Frage, wie gut habe ich mich im Vorfeld immer schon mit all diesen Personen, die mich so umgeben, auseinandergesetzt und wie klar bin ich mir eigentlich über die Schubladen, in die ich die alle stecke? Das ist ja schon mal so ein erster Schritt. Und wenn ich das mache, dann habe ich ja schon eine viel bessere Grundlage, in so einer Situation damit umzugehen. Aber jetzt nochmal die Frage an dich. Vielleicht macht es das nochmal für all die, die das noch überhaupt nichts damit anfangen können, einfacher. Wir haben ja gesagt, Kommunikationstechniken funktionieren nicht einfach so. Vielleicht kannst du ja mal als Beispiel kurz reinwerfen, wieso würde aktives Zuhören nicht funktionieren, wenn ich eine kognitive Verzerrung habe in dem Moment, wenn ich jemanden in eine Schublade gesteckt habe. Wo könnte da vielleicht, wenn wir nur diesen einen Finger nehmen, sozusagen die Kommunikationstechnik scheitern? Hast du da eine schöne Idee zu?
Super Frage. Das ist jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Aber es ist eine schöne Frage. Ich würde ganz kurz noch mal einen Punkt aufgreifen, weil du den gerade gesagt hast. Sich nicht nur vorher damit auseinanderzusetzen, was könnte ich für Biases haben, sondern sogar noch einen Schritt weiter zurück, sich bewusst zu machen, dass wir alle Biases haben, dass wir alle Schubladen haben. Also sich auch bewusst zu machen, ich bin nicht objektiv. Das kann ich gar nicht. Ich habe diese Schubladen, das ist angeboren, ansozialisiert, dass unser Gehirn versucht, Sachen in Kategorien zu denken. Und es geht gar nicht darum, sich auch dafür zu verurteilen, dass wir das haben, sondern vollkommen erstmal zu akzeptieren und da vielleicht auch mit ein bisschen Neugier ranzugehen und zu sagen, wo könnte ich denn da eventuell was haben, was mir noch gar nicht bewusst ist? Und da eben auch so die Negativität rauszunehmen, zu sagen so, oh nein, ich darf jemanden nicht in eine Schublade stecken, sondern zu sagen so, wir machen das alle. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und jetzt zu deiner Frage mit dem aktiven Zuhören. Es gibt ja eine ganze Reihe an Biases und wir können ja jetzt hier, also was du gesagt hast, Stereotypisierung, dass ich Leuten in Schubladen stecke, ist ja eben einer davon, dass ich zum Beispiel die erste Information, die ich über jemanden erhalte, dass ich deren höheren Stellenwert gebe und alles danach denn vor dem Hintergrund dieser einen Information, dieses ersten Eindrucks bewerte. Das ist ja zum Beispiel auch ein Bias. Und ein Bias, der, glaube ich, dafür besonders relevant ist, ist dieses, ich bin einzigartig und keiner ist so wie ich. Also keiner kann genau nachvollziehen, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Und auf der anderen Seite, und das sind so zwei, die so richtig schön zusammenspielen, die Idee, und da wird sich jetzt vermutlich der ein oder andere von den HörerInnen hier auch ertappt fühlen, ich gehe häufig davon aus, dass die anderen sehen oder irgendwie erspüren können müssten, wie es mir gerade geht. Dass jemand dann irgendwie mich fragt, ob ich das auch noch erledigen kann, und ich werde innerlich aggressiv, weil ich dachte, du weißt doch, dass ich gestresst bin, du weißt doch, dass ich keine Zeit habe. Und wir nicht denken so, vielleicht weiß der das gar nicht und meint das gerade nicht böse, sondern ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er diese für mich offensichtliche Information nicht hat. Und das ist natürlich gerade beim aktiven Zuhören super wichtig, denn das soll das aktive Zuhören ja machen. Es soll dem anderen zeigen, was nehme ich wahr, was fühle ich. Und da muss ich natürlich aus diesem Ich bin einzigartig raus und dem anderen eben auch zeigen, ja, da haben wir Gemeinsamkeiten, da fühle ich das nach, was du gerade empfindest. Und das sind zwei Biases, die mich da blockieren können, dass ich auf der einen Seite sage, ich muss das ja nicht, der andere weiß das ja schon, und auf der anderen Seite dann sage so, ja, der andere denkt, er ist eben in seiner Natur einzigartig, und das muss ich berücksichtigen, wenn ich sage, hier guck, ich spiegel dir das wieder, du bist nicht allein damit. Und da, das sind zwei Beispiele, wo beim aktiven Zuhören, glaube ich, Biases eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ja. Sehr
Schön.
schön.
So, Biases. Können wir noch ewig drüber reden? Gibt ganz viele dazu. Einen, den viele da draußen kennen, ist zum Beispiel auch der Dunning-Krüger-Effekt. Ist ein ganz wichtiger Bias, dass ich, kennt ihr vielleicht, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze und werde kompetenter in diesem Thema, dann komme ich irgendwann an den Punkt, und da haben wir auch drüber geredet, das ist etwas, was wir in der Ausbildung auch immer super schön sehen können, dass sie so, wie hast du gesagt, so, wenn die aus dem ersten Praxiseinsatz rauskommen und so, dass sie so an einem Punkt sind, wo sie denken, so, ja, ich kann schon richtig viel, ich habe so richtig was gelernt, ich bin kompetenter drin. Und dann werden sie kompetenter und das Gefühl der Kompetenz geht aber runter. Und das ist ja ein großes Problem, was wir in der Welt haben, dass sie so sagen, so, ah, ich werde kompetenter, jetzt fühle ich mich sehr kompetent und dann fange ich an, einen YouTube-Kanal darüber zu machen oder ja, einen Podcast darüber zu machen, weil ich ja so kompetent da drin bin und das schon weiß. Und erst wenn ich mich dann länger damit beschäftige, merke ich so, da gibt es noch ganz viel, was ich nicht weiß. Und dann fängt erst die richtige Kompetenz an.
Ja.
Ja, und wir sehen hier oben nicht, dass das Tal kommt, sondern wir halten uns ja für kompetent.
Genau, vielleicht können wir Bias nochmal kurz zusammenfassen. Also wir haben Bias als etwas, wo wir uns im Alltag darüber bewusst machen müssen, dass wir die haben, automatisch, dass wir jedem Menschen irgendwelche Zuschreibungen geben. Wir müssen uns darüber bewusst machen, welche das sind, dass das so ist, damit wir dann in so einer Situation relativ schnell auf unsere Erfahrungen zurückgreifen können. So könnte man es vielleicht sagen.
Und ich habe gestern tatsächlich noch mal eine schöne Zusammenfassung gelesen, wie man diese Bias-Frage so auf den Punkt bringen könnte. Und das ist im Prinzip in der Frage, was von dieser Situation beobachte ich gerade und was interpretiere ich? Also ist das, was ich wahrnehme, das, was gerade ist, was auch immer objektive Realität ist, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber was davon ist gerade eventuell nur da, weil ich es interpretiere? Werde ich wirklich beleidigt? Ist der wirklich arrogant? Oder ist das nur das, was mein Gehirn macht, weil es eine Schublade aufmacht?
Ja.
So, erster Finger ist weg. So, wir haben uns unsere Biases angeguckt. Dann zweiter Finger.
Ja, zweiter Finger. Da haben wir die Trigger. Ich denke, viele können was mit dem Wort Trigger anfangen. Also irgendetwas triggert mich. Und du hast das gerade schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt. Also irgendwas stört mich auch so ein Stück weit. Aber jetzt mal ganz speziell zu überlegen. In der Situation, aber auch da ist es wichtig, sich da im Vorfeld schon mit auseinanderzusetzen, um diese Haltung zu entwickeln. Also, was sind eigentlich meine Triggerpunkte? Was stört mich extrem? Und das können ganz einfache Sachen sein. Das kann so etwas sein, wie zu spät zu kommen. Das kann etwas sein, wie bestimmte Töne in der Kommunikation, die mir missfallen. Die Art und Weise, wie jemand anders kommuniziert. Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner ganzen Sozialisation, die mich sozusagen zu einem gewissen Trigger führen. Und dann, da merkt man schon, es geht nicht nur um den Moment, sondern es geht darum, man muss sich im Vorfeld schon sehr intensiv mit seinen eigenen Triggern auseinandersetzen, um die dann in dieser Situation spüren, wahrnehmen zu können und möglicherweise im besten Fall ein Stück weit zu unterdrücken. Oder sozusagen die Skills im Umgang damit anzuwenden, die man sich im Vorfeld sozusagen angeeignet hat. Auch bei den Triggern bist du wieder derjenige von uns beiden, der sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat. Und ich denke, auch da wirst du noch mal ein bisschen mehr zu sagen können als ich vielleicht.
Ja, das sind ja so meine beiden Finger der offenen Hand, die Biases und die Trigger.
Ja.
Ganz wichtig an der Stelle ist ja vor allem dieser Trigger-Begriff. Es kommt ja aus gerade so mehr aus dem PTBS-Bereich, dass wir sagen, ah, da triggert mich etwas und es löst tatsächlich diese wirklich traumatische Erinnerung aus. Und das wird ja auch oft kritisiert, dass der Begriff Trigger, dass die Leute zu willkürlich damit um sich werfen, den zu leichtfertig gebrauchen. Und ich finde schon, dass wir, glaube ich, diese zwei Sachen auch unterscheiden müssen, was halt so ein richtiger PTBS-Trigger ist und die Trigger, von denen wir jetzt hier auch reden. Ich finde aber durchaus, dass dieser Begriff eine Berechtigung auch im normalen Sprachgebrauch hat, weil ein Trigger im Wesentlichen ja beschreibt, wir haben eine starke emotional-affektive Aktivierung. Also irgendwas trifft uns emotional sehr stark. Und dann zu sagen, nee, das ist noch kein Trigger. Ist halt die Frage, woran macht man das denn fest? In dem Moment, wo etwas einen emotionalen Auslöser bringt, sodass ich nicht mehr in einem, sagen wir jetzt mal, emotional neutralen, also in einem Bereich bin, in dem ich emotional noch so reguliert bin, dass ich vollkommen rational denken kann, sondern dass mich irgendwas aus dieser Ruheposition rausbringt und ich emotional aktiviert bin und das mein rationales Handeln beeinflusst. In dem Moment müssen wir das ja ernst nehmen, denn in dem Moment ist ja eine Ursache dafür Misskommunikation. Weil sagen, ich kann jetzt nicht mehr so reagieren, wie ich eigentlich nüchtern reagieren würde, sondern ich bin emotional auf jeden Fall gerade beeinflusst. Und alles das, was dafür sorgt, dass uns das aus diesem emotionalen Ruhezustand rausbringt, ist halt ein Trigger, den wir erstmal in Extremform, du hast jetzt gerade gesagt, wegdrücken. In einigen Situationen ist es absolut notwendig, dass wir sagen, das muss ich jetzt erstmal hier Akutsituation, wir müssen handeln, es muss erstmal beiseite. Aber wir sagen dann eben eher regulieren müssen. Dass wir sagen, und du hast gesagt, eben mit Skills, es gibt eine Reihe an Techniken, die ich benutzen kann, um ihm zu sagen, ich komme erstmal so in einen Ruhezustand rein und dann kann ich erst wieder richtig handeln.
Genau. Oder vielleicht nochmal zur Ergänzung in diesem Moment auch. Das haben wir bei den Biases jetzt gerade noch nicht so kommuniziert, aber auch da ist es gegebenenfalls relevant. Oder ich muss in dem Moment tatsächlich eine Exit-Strategie machen. Also auch das ist ja in unserer Idee der offenen Hand ein Punkt, dass wir sagen, wenn wir an einem dieser Finger merken, wir kommen damit jetzt nicht zurecht, dann brauchen wir die Exit-Strategie. Also sozusagen aus dieser Kommunikationssituation herauszugehen und zu sagen, das besprechen wir später oder. Ja, also das kommt ja immer ganz drauf an, was diese Situation auch hergibt. Aber ich glaube, gerade bei den Triggern ist es schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der halt schon zu einer sehr emotionalen Reaktion führen kann, natürlich. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und merke, ich schaffe es jetzt nicht, mich da zu regulieren, dann ist da schon mal ein Punkt, wo ich sagen müsste, vielleicht Exit-Strategie und in Ruhe nochmal drüber nachdenken, bevor ich irgendetwas sage, reagiere, das möglicherweise zu noch mehr Misskommunikation führt.
Ja, super wichtiger Punkt. Es geht ja gerade immer um diese, was wir auch immer wieder sagen, diese Reizreaktionsgeschichte. Dieses, schaffe ich es, einen Augenblick des Überlegens zwischen das, was mich triggert, und meine Reaktion darauf zu bringen. Und wir haben ja diese Stressreaktion einfach. Also in dem Moment, wo mich etwas triggert, bin ich ja emotional in einem Stresszustand. Und ab einem bestimmten Aktivierungsniveau bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, wirklich, also das wissen wir dann auch von der Gehirnaktivierung, da geht der Frontalkortex runter, die Amygdala geht rauf, das Gehirn kann gar nicht mehr richtig rational reagieren. Und dann eben auch, und da sind wir wieder bei der Haltung, es geht darum, sich selbst auch zu kennen und seine eigenen emotionalen Zustände zu kennen und eben nicht rational reflektieren zu müssen, könnte mich das gerade verletzt haben, sondern zu spüren, wow, ich bin gerade bei 80% emotionaler Aktivierung, ich weiß, diesen Finger kriege ich jetzt nicht auf. Ich kriege mich jetzt gerade in dieser Gesprächssituation nicht runterreguliert. Und dann eben auch zu sagen, so, okay, das geht gerade nicht. Wir müssen dieses Gespräch später fortführen. Ist etwas, was ganz viele Menschen nicht tun, weil wir sagen, wir müssen das ja jetzt lösen. Und unser Gehirn sagt ja auch Panik, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und die Lösung ist in solchen Situationen ja ganz oft, ich gehe erstmal raus und führe das Gespräch fort, wenn alle wieder auf einer Baseline angekommen sind.
Genau, also die Idee ist oft sicherlich, in dieser Emotion eine Botschaft vermitteln zu wollen, die unbedingt ankommen muss. Absolut, ja. Das ist
Ja.
eher was Fatales, sicherlich.
Ja, weil
Ja,
es was.
beziehungsweise muss ich das, um auf den Anfang zurückzukommen, muss ich das sozusagen bewerten auf der Beziehungsebene, auf der ich stehe. Das kann eine Beziehung aushalten, eine Beziehungsebene aushalten, aber vielleicht auch nicht. Und das muss ich mir halt bewusst machen.
Ja. Und dann bist du nochmal wieder an einem super Punkt, dass es nicht nur darum geht, dass wir eventuell gar nicht in der Lage sind, die Botschaft gerade zu vermitteln, die wir vermitteln wollen, sondern dass die Botschaft eventuell gar nicht die Botschaft ist, die wir eigentlich vermitteln wollen, weil wir eben nicht rational denken können, gerade in dem Zustand. Ja, und das Musterbeispiel, was wir bei den Triggern immer wieder haben, ist dieses riesige Phänomen der Projektion. Also dieses riesige Phänomen, dass die Verhaltensweisen, die uns halt teilweise dann auch durch nicht ganz up-to-date Erziehungsmethoden eventuell abtrainiert wurden, wie sei nicht so egoistisch, sei nicht so viel, sei nicht so laut, dass genau diese Sachen uns bei anderen Menschen so massiv stören, dass das halt auf einen ganz tiefen emotionalen Trigger stößt und was dann eben überhaupt nichts mit dem Verhalten des anderen zu tun hat, sondern komplett unser Ding ist und damit eben auch unsere Verantwortung, dass wir das runterregulieren müssen, bevor wir darauf reagieren.
Ja, genau. Und das ist etwas, was ich definitiv nicht ad hoc machen kann. Da muss ich mich vorher ganz intensiv damit auseinandersetzen, mit mir selbst. Ja.
Ja. So, das waren die ersten zwei. So,
Ja.
jetzt shiften wir zu dir rüber. Der dritte Finger, den wir haben, ist Kontext. Was
Ja.
heißt Kontext?
Kontext, ja. Kontext in zweierlei Hinsicht. Überlegen wir uns, wir sind in einer Situation, in der ich sozusagen eine Botschaft übermitteln will. Dann ist es natürlich auch wichtig, in welchem Kontext sind wir hier gerade, also räumlichen Kontext. Ist das eine Situation, in der vielleicht andere Menschen dabei sind oder nicht dabei sind? Gibt dieser Kontext, dieser Raum, diese Rahmenbedingungen das her, dass ich diese Botschaft jetzt übermitteln kann? Oder würde ich allein durch diesen Kontext, in Klammern Raum, andere Personen und so weiter, die Botschaft verzehren? Ja,
Haben wir das
also praktisches
Beziehungsgespräch gerade im
Beispiel.
Wohnzimmer oder haben wir das im Café?
Ja, genau. Und das Klassische, was viele kennen, ist, dass man gewisse Dinge nicht vor anderen besprechen sollte. Ja, also im pflegerischen Kontext, das können wir das bitte nicht vor dem Patienten besprechen, sondern vor dem Zimmer. Oder können wir das bitte nicht vor den Kollegen besprechen, sondern nur unter vier Augen. Also wenn es darum geht, sozusagen Kritik zu äußern, ja, was ja durchaus wichtig ist, um in gewissen Situationen auch nicht falsch zu handeln, dann muss ich mir schon überlegen, wie kann ich das jetzt so kommunizieren, dass auf der einen Seite kein Fehler passiert, auf der anderen Seite aber auch derjenige sich nicht so angegriffen fühlt, dass er das nicht annehmen kann. Ja, und deswegen ist der Kontext ein super wichtiger Finger, den ich mir einmal bewusst machen muss. In welchem Kontext sind wir hier gerade unterwegs? Kann ich das hier machen? Oder auch wieder wie gerade, brauche ich eine Exit-Strategie? Und die Exit-Strategie könnte halt heißen, wir besprechen das später in einer anderen Situation oder.
Und da hast du ja jetzt auch noch
Weil
wieder diesen Punkt, den wir da auch immer mit reinbringen, mit der die Abwägung auch mit der Dringlichkeit. Also zu sagen, ist das hier gerade eine Situation, also kann ich mir das erlauben, hier aus der Situation jetzt gerade rauszugehen? Oder ist es wirklich wichtig, Akutsituation oder sowas, dass jetzt diese Botschaft gerade rüberkommt und ich in Kauf nehmen muss, dass es nicht der richtige Kontext dafür ist, aber die Notwendigkeit der Botschaft hier gerade im Vordergrund steht?
genau, ja. Und das Zweite bei Kontext ist im Grunde, welchen Kontext unserer Beziehung oder welchen Kontext der Beziehung gibt es bereits? Also, was weiß ich eigentlich alles schon über den Kontext der anderen Person? Ja, ich habe mich ja jetzt bei Biases und Triggern mit mir selbst beschäftigt vor allem. Ja? Und bei Kontext fange ich an, mich mit dem anderen auch zu beschäftigen. Also in welcher Beziehung stehen wir zueinander? Welche Informationen habe ich über diese Person? Und genau, das so im Rahmen von Kontext erstmal. Ich glaube, wir können auch direkt schon zum vierten Finger weiterspringen. Außer du möchtest noch was dazu sagen.
Ich würde auf jeden Fall gerne, weil du das gerade quasi nochmal so eine kleine Trennung noch mit reingebracht hast, dass wir sagen, es ist Kontext ist, also genau, die ersten zwei Finger sind, was ist eigentlich mit mir und was bringe ich hier mit rein? Und Kontext ist eben, was ist mit der Umgebung, aber eben auch mit der anderen Person, also so ein bisschen auch Biografiearbeit, dass wir sagen, was bringt der andere eigentlich für eine Hintergrund, für eine Vorgeschichte mit, aber auch der Hintergrund der Beziehung. Also das hattest du ja jetzt auch nochmal als Aspekt eingeführt, dass wir sagen, wie stehen wir eigentlich zueinander? Was haben wir beide zusammen für eine Geschichte, die auch diese Situation jetzt gerade mit beeinflussen kann? Haben wir eventuell schon mal einen ähnlichen Konflikt gehabt, was ja dann auch einen Einfluss darauf hat, wie diese Situation jetzt interpretiert wird? Und das kann ja auch etwas sein, wo wir sagen, nur weil wir beide diese Beziehung jetzt geführt haben, haben wir nicht alle Informationen, also beide die gleichen Informationen über den Kontext unserer Beziehung. Also es kann sein, dass du etwas zwischen uns anders wahrgenommen hast in der Vergangenheit als ich, was jetzt dieses Gespräch beeinflusst.
Ja, genau, absolut. Und
So.
dann springen wir direkt mal weiter auf den vierten Finger, weil das, was ich nicht weiß über den Kontext, das ist ja eigentlich meine Blackbox sozusagen. Und die Frage ist ja, wie kann ich das jetzt bestmöglich noch irgendwie hinbekommen, in dieser Situation zu verstehen, wie der andere sich fühlt? Und wie mache ich das? Das ist der vierte Finger mit dem Perspektivwechsel letzten Endes. Also ich muss auch einmal, Schritt vier, mich versuchen, in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Und da ist es ganz wichtig, Schritt eins und zwei vorher gecheckt zu haben. Weil bevor ich mich in die Perspektive des anderen versetzen kann, muss ich mit mir selbst im Reinen sein, will ich es jetzt mal ein bisschen oberflächlich bezeichnen. Schritt eins und zwei. Ich muss geguckt haben, in welchem Kontext stehen wir hier eigentlich? Welche Informationen habe ich bereits über uns? Um dann zu sagen, Schritt vier, ich stelle mir jetzt vor, wie fühlt sich der andere? Und dann kommen wir auch zu diesem Empathie-Thema, das wir in der letzten Folge schon mal hatten. Also wie kann ich sozusagen fühlen, mitfühlen oder mir aber auch einfach rein kognitiv vorstellen, wie geht es dem anderen gerade mit dieser Situation? Was wollte er vielleicht für eine Botschaft vermitteln, die nicht ganz sauber rübergekommen ist? Möglicherweise. Welche Trigger hat er vielleicht sozusagen? Was kann ihn vielleicht getriggert haben? Also all das, was ich vorher gemacht habe, Bias, Trigger, Kontext, muss ich mir jetzt einmal durch einen Perspektivwechsel, durch seine Brille sozusagen, durch ihre Brille anschauen, bevor ich
Und
dann weitermachen kann. Also Perspektivwechsel. Und das ist
ja.
natürlich ein super schwieriges Thema, weil da sind wir bei Empathie, da sind wir bei Vorstellungsvermögen und.
Ja, und da sind wir auch bei dem schönen Punkt, dass du kannst nicht mit Perspektivwechsel anfangen, weil Biases und Trigger deinen Perspektivwechsel ja blockieren. Also wenn ich diesen Bias habe, dass ich davon ausgehe, meine Weltwahrnehmung ist die richtige und der andere sieht die Welt genauso wie ich, dann komme ich halt, dann kriege ich das auf gar keinen Fall hin, irgendwie mir vorzustellen, wie das bei dem angekommen ist, weil ich mir einfach nur vorstelle, ich stehe da nochmal und nehme die Welt wahr. Und ich muss erstmal meine Bias checken, dass ich sage, nee, das geht alles durch diese Filter durch. Und ich muss mir erstmal vorstellen, wie jemand denn wäre, der diese ganzen Filter nicht hat. Und dafür muss ich mir ja erstmal bewusst machen, was ich eigentlich für Filter habe, durch die das durchgeht, die ich mir nicht vorstellen kann jetzt an der Stelle. Und auf der anderen Seite eben auch mit dem Triggern. In dem Moment, wo ich emotional verletzt bin, übertrage ich das ja auch auf den anderen und sag so, das hätte dich doch auch verletzt. So, nee, vielleicht nicht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn ich gerade voll in Hitze bin und das gar nicht übertragen kann.
Ja, absolut, genau. Also man macht das Gleiche nochmal für den anderen sozusagen, um sich sozusagen bewusst zu werden, warum ist das passiert und so weiter. Und auch das müssen wir natürlich trainieren. Ja, also trainieren etwas anders als vorher, weil wir uns diesmal ja nicht mit uns selbst unbedingt beschäftigen. Aber trainieren kann ich das ja, das haben wir auch schon mal so als eine Art von Beispiel genommen, wie man das machen könnte, indem ich mir einfach tagtäglich immer mal wieder Gedanken mache darüber, wie andere Menschen etwas aus ihrer Perspektive wahrnehmen. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir jetzt in einem Austausch sind, in einem Gespräch sind, sondern warum macht jemand so etwas? Einfaches Beispiel, das mit dem Autoverkehr, ne? Es ist prädestiniert dafür, sich aufzuregen im Straßenverkehr, in der Regel immer über die anderen. Und sich einfach mal jedes Mal, wenn ich mich ärgere, zu überlegen, warum hat jemand vielleicht so gehandelt? Und da immer so vom Positiven auszugehen. Und das jetzt einfach mal zu nutzen, um so etwas zu trainieren, um sich Möglichkeiten, Szenarien aufzubauen, wieso Menschen handeln, wie sie handeln, warum sie kommunizieren, wie sie kommunizieren. Und wenn ich das immer mal wieder mache, dann kann ich da halt auch eine Haltung und eine Routine und Erfahrung entwickeln und kann mir mögliche Szenarien aufmachen, warum jemand jetzt diese Art und Weise der Kommunikation genutzt hat. Wir reden ja immer noch von einer Misskommunikation letzten Endes. Also in einem extrem harmonischen Diskurs muss ich mir nicht jedes Mal diese offene Hand bewusst machen, weil da ist die ja schon offen. Wir reden ja davon, dass die Hand geschlossen ist. Das heißt, ich muss irgendwie trainieren, mir Szenarien zurechtzulegen, aufzumachen, Optionen zu geben, warum ich sozusagen mein Gegenüber in einem anderen Licht sehen kann, was durchaus positiver geprägt sein soll, damit ich dann eine Kommunikationstechnik auswählen kann, die zu einem Erfolg führen kann.
Ja, und das, da ist mir gerade dieser Satz wieder zu eingefallen, niemand ist in seiner eigenen Geschichte der Bösewicht. Also, dass wir alle unser Verhalten vor uns selbst rechtfertigen und ja, mit ganz seltenen Ausnahmen ja nicht eben der Böse in unserer eigenen Geschichte sein wollen und wir eben unsere Gründe haben, warum wir handeln, wie wir handeln. Und es ist super schwierig, jemand anderen anzugucken, der uns gerade halt getriggert hat und der, wo gerade wirklich die Faust zugeht und wir sind angespannt und dann zu sagen, hat der eventuell seine eigenen Gründe, warum das gerade passiert ist? Ist eventuell, und das ist ja auch das, was wir in Konfliktgesprächen immer haben, wenn zwei Partner in einem Konfliktgespräch versuchen, die Ursache auszumachen, dann ist immer der andere der, der angefangen hat. Das ist immer irgendwas, was der andere gesagt hat, was im Endeffekt der Auslöser war, wo der sagt, nee, nee, du hast vorher schon, sondern nee, nee, du hast vorher schon. Und dann eben zu sagen, ah, okay, wenn der andere schon, also wenn wir in einer Situation sind, wo in vielen Fällen meine Faust zugeht, weil ich merke, oh, der hat jetzt was gesagt, was irgendwie eventuell feindselig gemeint war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorher schon was gesagt habe, was bei ihm unbewusst oder eben unbewusst für mich einen Trigger ausgelöst hat, eventuell schon vorhergegangen.
Und jetzt können wir vielleicht nochmal so eine Technik mit reinholen, um daran zu gucken, wie das nicht funktionieren kann. Weil nehmen wir einfach mal wieder aktives Zuhören. Da geht es ja auch darum, dass ich meinem Gegenüber zeige, dass ich ihn richtig verstanden habe an einem Punkt. Ja? Und wie will ich das machen, dass ich ihm
Wenn ich ihn
zeige,
nicht richtig verstanden
dass
habe.
ja, wenn ich ihn nicht richtig verstanden habe, wenn ich mir nicht Optionen aufgemacht habe, was hat mich da beeinflusst und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde immer aus meiner Perspektive agieren. Und das ist wahrscheinlich nicht die gleiche. Und da kommt es dann schon zu einem Problem, wenn ich diese Schritte nicht vorher durchgegangen bin. Das heißt, die Technik des aktiven Zuhörens, wenn ich mir das nicht vorher intensiv trainiere, bewusst mache und so weiter, würde daran scheitern, dass ich mein Weltbild projiziere, meine Art der Wahrnehmung projiziere. Und die ist vermutlich eine andere. Manchmal nur seicht anders, manchmal komplett anders, aber wir haben ja alle unterschiedliche Wahrnehmungen auf Situationen.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es geht eben genau darum, ich bin in einer Situation, ich habe den ganzen, die anderen vier Finger vorher nicht gemacht. Ich fange direkt an mit aktivem Zuhören. Dann stehe ich da, der andere erzählt was und ich denke, ah, aktives Zuhören heißt, ich muss wiedergeben, was der andere gerade gesagt hat. Und dann sage ich ja aus meiner Perspektive quasi paraphrasiert das, was der andere gerade gesagt hat, um zu zeigen, dass ich ihn verstanden habe. Und es geht eben genau, wie du gerade gesagt hast, darum, dass ich sage, okay, der andere sagt etwas, ich mache einen Perspektivwechsel und versuche anhand dessen, was der andere gerade gesagt hat, nachzufühlen, aus welchem emotionalen Zustand, aus welchen Bedürfnissen heraus er das gerade formuliert hat. Und dann gehe ich wieder zurück und sage, das macht jetzt das und das mit mir. Also so würde sich das für mich anfühlen, was du gerade gesagt hast. Ist das das, was du auch gerade empfindest? Beschreibt es das? Und dann habe ich diese empathische Verbindung. Und das aktive Zuhören ist aber nur ein Ausdruck dessen, was ich vorher über den Perspektivwechsel gemacht habe.
Vielleicht ist es auch gar nicht die richtige Methode. Du
An der
wolltest ja
Stelle,
gerade
ja.
nochmal, du hattest ja eingangs gesagt, ich habe jetzt aktives Zuhören probiert zum Beispiel. Das ist ja auch eine Idee, dass wir uns dann hinterher nämlich überlegen, was ist jetzt die richtige Art und Weise, diese Botschaft zu transportieren. Und vielleicht ist das gar nicht der beste Weg in dem Moment, sondern vielleicht geht es tatsächlich eher darum, gesichtswahren zu kommunizieren. Ja.
Und da ist
Oder,
der fünfte Finger.
ja,
Das ist
genau.
ja
Welche
genau
Technik,
das.
ne? Welche Technik, ja.
Welche Technik verwende ich, wenn ich das alles vorher gemacht habe, um die Botschaft, die jetzt eben ich habe meine Biases reflektiert, ich habe meine Trigger reguliert, ich habe den Kontext berücksichtigt und die Perspektive gewechselt. Und jetzt habe ich etwas, was ich sagen möchte. Und jetzt ist die Frage, wie vermittle ich das jetzt möglichst empathisch, wertschätzend, raumgebend, bewusst? Genau. Und da haben wir ja schon festgestellt, das Schöne an dieser Metapher der offenen Hand, das ist ja eine Metapher that keeps on giving. Wir finden ja immer neue Sachen, wo sich das metaphorisch packt, wenn ihr mal versucht, eine Faust aufzumachen. Und spätestens, wenn ihr versucht, den vierten Finger hochzunehmen, funktioniert es fast gar nicht, ohne gleichzeitig auch den fünften Finger mit hochzunehmen. Also in dem Moment, wo ich meine Haltung wirklich durchreflektiert habe, kommt die Technik, kommt die Art, wie ich das kommuniziere, schon fast von alleine.
Ja,
Dann
genau.
muss ich nur noch gucken, dass ich aus meinem Repertoire, was ich irgendwann mal gelernt habe, dann noch die richtige Option wähle, um das Ganze dann zu vermitteln.
Ja, genau. Und wir sind uns ja auch einig darüber, dass das alles gute Techniken sind. Es geht ja gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass aktives Zuhören nicht funktioniert eigentlich, wenn man nicht offene Hand macht und so. Ich denke, das ist schon alles damit bedacht. Nur uns ging es ja darum, jemanden in die Lage zu versetzen, diese Technik richtig auszuwählen. Also welche Technik will ich benutzen und wie muss ich mich vorher selber mit mir selbst beschäftigen und, um das dann auch vernünftig zu machen. Also wir haben die Welt nicht neu erfunden im Sinne von Kommunikationstechniken. Wir haben aber gesagt, welchen Schritt muss ich eigentlich davor machen, dass es funktionieren kann. Also was muss ich vorgelagert vor einer Kommunikationstechnik machen, um die vernünftig anwenden zu können. Und ich glaube, das ist das Essentielle dabei. Und das ist auch schön mit dem, was du gesagt hast, der fünfte Finger kommt von allein. Das ist gar nicht so richtig das, was wir ja auch vermitteln wollen, diese Techniken, weil die gibt es alle schon. Da gibt es wunderbare Ideen zu, wie man das lernen kann und so weiter. Das kommt halt von ganz allein, wenn ich mich vorher intensiv mit den anderen vier Fingern auseinandergesetzt habe.
Und ich glaube, wenn wir uns in der Coaching-Szene umgucken, Menschen, die wirklich sich lange mit aktivem Zuhören und mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt haben und das auch unterrichten, die unterrichten die Haltung auch mit. Also da ist auch die Idee hinter. Es geht hier darum, dass es ein Ausdruck einer Einstellung dahinter. Aber häufig bleibt dann eben nur das, was wir in einem Konzept haben, was wir handfest haben, die drei Schritte in der gewaltfreien Kommunikation, oder die jetzt beim aktiven Zuhören, dass ich auf drei Ebenen aktives Zuhören machen kann, dann bleibt das halt nur noch hängen, weil ich für das andere halt keine Checkliste quasi habe, die ich umsetzen kann. Und das ist das, was die offene Hand jetzt quasi noch eben mit dazu macht, dass wir sagen, nee, du kannst hier nicht anfangen, sondern du musst erst durch die anderen Finger durch und dann hast du eine Haltung, mit der du die Technik da entfalten kannst. Also es zwingt einen quasi da rein, sich mit der Haltung vorher auseinanderzusetzen.
Ja, genau. Und es ist halt auch nicht so ein Workshop-Tag und zack, kann ich das. Das haben wir auch gesehen mit denen, die wir bereits gemacht haben. Das sind immer nur so Teile, ne? Also es ist schon wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und mit Themen wie Perspektivwechsel und Kontext, um da reinzufinden. Ich glaube, zeigt auch nochmal dieses Haltungsthema einfach.
Ja, weil es eben auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung ist, Selbsterfahrung, Selbsterforschung. Ja, und das passiert nicht eben an einem Tag, sondern es ist etwas, was im Prinzip eine Lebensaufgabe ist, immer weiter zu reflektieren, was triggert mich, wo sind meine Biases, wie kann ich mich in andere Personen reinversetzen.
Ja, ganz genau.
Wunderbar, Christoph, wir sind am Ende.
Oh, schon.
Ja,
Okay.
wir sind schon durch. Hast du noch ein Schlusswort, was du beitragen möchtest?
Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon mal so angedeutet. Es ist sozusagen ein langer Weg, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und diese vier Finger sozusagen zu lernen, bevor ich sie anwenden kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Es geht nicht darum, weil das ist Irrsinn, in einer Konfliktsituation, in einer Situation, in der ich eine Misskommunikation bestmöglich vermeiden möchte, zu sagen, oh, meine Hand ist geschlossen. Welche Stereotype habe ich jemandem zugeschrieben? Was triggert mich eigentlich? In welchem Kontext sind wir eigentlich unterwegs? Und jetzt versetze ich mich nochmal in die Perspektive des anderen. So, und dann sind 2 Minuten vergangen, bis ich antworte. Dann mache ich meine Augen auf und der andere ist schon längst weggegangen. Also das ist Quatsch. Und das ist uns beiden ja auch bewusst, dass wir hier nicht von etwas reden, was man mal eben so aus der Tasche zaubern kann sozusagen, sondern dass es etwas ist, womit ich mich intensiv auseinandersetzen kann, dass ich in so einer Situation routiniert, intuitiv diese Dinge einfach anwenden kann. Ja.
Ja, sehr schön. Und da sind wir aber eben auch an dem Punkt, wo wir sagen, bei den Auszubildenden kommt dann das, ah, ich muss lernen, wie man Verbandswechsel macht und ich muss lernen, wie man PEG mobilisiert und das und dies und das. Und jetzt muss ich auch noch eine Kommunikationstechnik dazu lernen, nur um mit Menschen zu reden. Und es geht ja aber eben mehr darum, dass wir sagen, es geht darum, diese Einstellung dahinter zu entwickeln, wie begegne ich eigentlich anderen Menschen? Und nicht nur im Pflegeberuf, sondern generell. Wenn ich in die Welt rausgehe und ich benutze das nicht als Kommunikationstechnik, um Konflikte zu vermeiden, sondern ich benutze das als Einstellung, wie ich die Welt sehe, dass ich bei Menschen, wenn die mit mir in Interaktion treten, erstmal gucke, reagiere ich jetzt gerade aus irgendwelchen Affekten heraus? Oder kann ich mir überhaupt vorstellen, von welcher Position der andere kommt? Es ist ja mehr eine Lebensweise, die dadurch auch geprägt wird, wie wir alle miteinander umgehen. Und daraus ergibt sich dann eben die Kommunikation.
Genau, ja. Und deswegen sind wir ja auch Schritt für Schritt von Kommunikation, Pflegeperson, Pflegeempfänger, Praxisanleiter, Auszubildender, jetzt zuletzt ja auch über Lehrer-Schüler-Beziehungen, ja, hinaus in jederlei Beziehungen, die das sozusagen fördern kann, gekommen. Ja.
Mensch sein.
Ja, sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort.
Gut. Sehr schön. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst.
Gerne.
So, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Jede Stimme zählt mit Isabella und mir wieder zurück. Alles klar. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt uns und wir gehen in den nächsten Folgen dann auf eure Kommentare ein. So, Christoph,
Ja, mach's
schönes
gut.
Wochenende.
Ja, auch. Bis dahin.
Und dann, bis dann.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.